Es geht heute um Josef von Arimathea. Ich lese den Text aus Lukas 23, 50 bis 56. Ihr könnt hier am Beamer mitlesen. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Und siehe, ein Mann mit Namen Josef, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann, dieser hatte nicht eingewilligt in ihren Rat und in ihre Tat, von Arimathea, einer Stadt der Juden, der das Reich Gottes erwartete. Dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Und als er ihn abgenommen hatte, wickelte er ihn in ein Leinentuch und legte ihn in eine in Felsen gehauene Gruft, worin noch nie jemand gelegen hatte. Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren und besahen die Gruft und wie sein Leib hineingelegt wurde. Als sie aber zurückgekehrt waren, bereiteten sie wohlriechende Öle und Salben und den Sabbat überruhten sie nach dem Gebot. Ja, eine kurze Episode eigentlich nur, die man schnell auch überlesen könnte. Und so ist mir auch immer wieder gegangen. Eigentlich ist mir der Text so nie aufgefallen. Aber jetzt war er mir doch mal so ins Auge gesprungen. Und ich habe festgestellt, da steckt eine ganze Menge drin. Und ich glaube, Lukas hat sich das auch so gedacht, dass das schnell übersehen wird. Und deshalb hat er so dieses Siehe an den Anfang gestellt, denke ich, was so auf etwas hinweisen soll. Siehe, hier ist eine ganz wichtige Geschichte eigentlich, die man aber schnell übersehen kann. Wir wollen also ein bisschen genauer hingucken, schauen, was uns dieser Text sagt. Ich finde es schon faszinierend und auch beeindruckend in der Bibel, dass es dort nicht nur um große Glaubenshelden geht, ja, also was weiß ich, Mose, Elia und Paulus im Neuen Testament, sondern oft werden so ganz kurze Episoden eigentlich von ganz normalen Menschen beschrieben, von Alltagsmenschen, was sie so erlebt haben oder wo so einzelne Aspekte betont werden. Und das macht, glaube ich, die Bibel auch ganz realistisch. Und ich glaube, dass Gott auch auf solche Menschen besonders hinweisen will. Er übersieht sie nicht einfach oder das, was sie getan haben. Gott sieht längst nicht nur die Großen oder die Leiter oder irgendwelche herausragenden Leute, sondern auch ganz einfache Menschen mit ihren Biografien. Gott übersieht sie nicht, Gott übersieht uns auch nicht. Und ich glaube, deshalb ist dieses Siehe so ganz wichtig, ja, dass Lukas darauf hinweisen will, weil man das vielleicht überlesen würde, diese Geschichte. Oder einfach so in dem großen Kontext, Kreuzigung, Auferstehung, dass einem das so ein bisschen aus dem Blick gerät. Ich glaube, wir können von diesem Beispiel, von diesem plastischen Beispiel überhaupt lernen. Und ich habe mal gelesen, dass 54% der Bibel aus Geschichten bestehen. Ja, also 54%, ich weiß nicht, ob das auf dem Prozent, also ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber ich habe das mal gelesen und ich glaube, das ist so, dass Gott einfach uns kennt. Er weiß, dass wir Geschichten, die das Leben schreibt, dass die uns für uns einfach eingänglicher sind. Ja? Das inspiriert, das stärkt, das motiviert und dass diese Geschichten ist ein wesentlicher Teil der Theologie des Wortes Gottes, ja? Weil wir letztlich so denken. Und manchmal hört man so Aussagen, wir brauchen mehr Lehre oder so richtiges Schwarzbrot und man erhofft sich da vielleicht so ganz tiefschürfende Gedanken, theologische Höhenflüge, inspirierende Textarbeiten und so weiter. Und das brauchen wir ganz sicherlich auch. Aber Gottes Schwarzbrot besteht scheinbar oft in diesen ganz einfachen, simplen Geschichten, die uns Wahrheiten nahebringen, die wir verstehen, die wir nachvollziehen können, die aus dem Leben gegriffen sind und die immer so diesen einfachen Gehorsam und das einfache ABC eigentlich auch betonen. Ja, eine Geschichte zum Beispiel ist ja die vom barmherzigen Samariter, kennt ihr alle. Da kam ein Theologe, ein gelehrter Mann zu Jesus und scheint ihn so ein bisschen in so ein Gespräch verwickeln zu wollen. Und mal zu gucken, wie ist Jesus so drauf, von seinem Intellekt vielleicht auch. Wollte vielleicht ein Streitgespräch anfangen. Und Jesus drückt ihn ganz runter auf das ganz Basale. Gott lieben, den Nächsten lieben. Und dann erzählt er noch die Geschichte von diesem barmherzigen Samariter. Und er sagt, das ist eigentlich das Entscheidende. Damit weißt du das Allermeiste schon. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten, hilf dort, wo es möglich ist. Damit hast du schon ganz viel verstanden. Der Rest kann später kommen, aber damit fang mal an. Siehe, Gott möchte also, dass wir hinsehen, dass wir auch von diesem Josef von Arimathea, denke ich, lernen. Gott hat sich, wenn Gott sich so uns darauf hinweist, bei diesem Josef von Arimathea, dass er da auch hingeschaut hat, stellt sich natürlich auch die Frage, was würde Gott vielleicht bei uns sehen in der Gemeinde? Wie würde er uns beschreiben? Was würde er bei uns sehen? Hingabe vielleicht, Wachstum im Glauben, Liebe zu ihm, zu seinem Wort. Welche Maßstäbe, Prioritäten, Einstellungen sieht er bei uns? Was wird uns jetzt also über diesen Josef von Arimathea mitgeteilt? In einigen kurzen Sätzen, die aber so ein bisschen ein Bild auf ihn werfen, ihn so ein bisschen schon auch für uns plastisch und nachvollziehbar machen. Zunächst mal gehört er zur Oberschicht oder zumindest zur mittleren Oberschicht. Also er war schon ein reicher Mann. Das wird auch in Matthäus gesagt. Er war gut situiert. Und auf der anderen Seite wird aber von ihm ganz klar gesagt, er war ein Jünger, das was Gerd auch vorgelesen hat, er war ein Jünger Jesu und an der Stelle gibt es keine Unterschiede. Ja? Jeder, der Jesus nachfolgt, lernt von Jesus. Und hier zählt dann letztlich auch nicht der Stand, das Geld, der Schulabschluss oder sonst etwas. Bei Jesus kann man eigentlich nur in einer Stellung sein, nämlich als Jünger, als einer, der von Jesus lernen will. Er wird hier beschrieben, und das ist so der erste Punkt, den ich nennen will, als ein guter und gerechter Mann. Das kennzeichnet ihn, das prägt seinen Lebensstil im Alltag. Er ist ein guter und gerechter Mann. Das fällt hier auf als so eine Grundcharakterisierung seines Lebens. Er war also ein Alltagschrist. Er orientiert sich in seinen ethischen, moralischen Maßstäben an der Bibel. Und das nicht nur, denke ich, in der Synagoge, sondern eben auch im Alltag, im Beruf, der besonders hier erwähnt wird. Also in seinen ganz fundamentalen Beziehungssystemen, in denen er lebt. Im Alltag, Beruf, Familie. Er ist gut, das heißt, ich denke, er wird auch gute Taten getan haben. Vielleicht auch aus seinen finanziellen Möglichkeiten heraus. Er war ein guter und gerechter Mann. Das kennzeichnet ihn so als erstes. Und das auch im Angesicht einer distanzierten, potenziell sogar feindlich gesinnten Umwelt. Hier war es ja sogar die intellektuelle Elite, die Bildungsbürgerelite. Es waren sehr religiöse Menschen, ja, es waren für die damaligen Verhältnisse eigentlich die guten Menschen überhaupt. Menschen auch, die stark auf ihre eigene Ehre geguckt haben. Ja, ihnen war es ganz wichtig, anerkannt zu sein, und diesem Umfeld hat er gelebt. Sie haben Ehre bei den Menschen gesucht, diese Ratsherren, Pharisäer, Schriftgelehrten. Das sagt die Bibel an anderer Stelle von ihnen. Und in diesem Umfeld hat er gelebt. Und trotzdem hat er sich dort bewährt und war gut und gerecht in diesem Alltag. Ist auch übrigens interessant, dass auch ausgerechnet diese Leute, die so hohen Intellekt hatten und auch so gebildet waren, dass sie auf der anderen Seite so ganz, dass sie auf der anderen Seite von Hass und Machtgier eigentlich getrieben waren. Also von ganz basalen Emotionen, und wollten Jesus einfach umbringen, weil er ihnen nicht in den Kram passte. Also diese Diskrepanz, das finde ich manchmal schon erstaunlich. Sie hatten also hohe ethisch-moralisch-religiöse Ansprüche, aber auf der anderen Seite waren sie auch von Hass zerfressen. Und in diesem Umfeld lebt und arbeitet eben dieser Josef von Arimathea, berufsbedingt durch seine Stellung dort eingebunden. Aber er unterscheidet sich eben auch. Er lebt gut und gerecht. Das hat mich so ein bisschen an Daniel erinnert. Daniel 1, Vers 8 war ein bisschen in einer ähnlichen Situation. War ja im Alten Testament nach Babylon gekommen, also was überhaupt keinen Bezug hatte eigentlich zu den jüdischen Geboten und Gesetzen und Vorstellungen. Und dort wird von Daniel gesagt, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Also Daniel war auch so jemand. Daniel hat in seinem Herzen eine Entscheidung getroffen, an seinem Glauben festzuhalten, auch in einem Umfeld, was eben dagegen war. Diese Maßstäbe nicht preiszugeben. Und auch die neutestamentliche Gemeinde befindet sich letztendlich in einer ähnlichen Situation. 1. Petrus nur mal als ein Beispiel, 2, Vers 11 und 12. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Also hier geht es auch darum, dass man nicht einfach im Strom mitlebt. Das war sicherlich auch damals eine besondere Situation, auch der Verfolgung oder des äußeren Drucks. Aber es geht darum, hier nicht einfach mitzumachen, sondern auch Verzicht oder Enthaltsamkeit, dass das dazu gehören kann, zum guten Wandel, zu den guten Werken. Peter Hane hat mal gesagt, die Lebensmittel sollen nicht die Lebensmitte werden. Und das passt da, glaube ich, auch so ein bisschen rein, dass wir ein Stück als Pilger auch beschrieben werden. Das heißt, wir haben nicht alles, was die Erde uns bietet, müssen es auch erleben und mitnehmen. Sondern wir sind eben Leute, die auf dem Weg sind, auf dem Weg zum ewigen Ziel. Und das, denke ich, sollte auch unseren Lebensstil prägen. Und das zeigt die Bibel immer wieder auch deutlich auf. Aus dieser Grundhaltung, gut und gerecht, aus dieser Herzensentscheidung, denke ich, die er irgendwann getroffen haben muss, dieser Josef von Arimathea, trifft er dann eben in dieser besonderen Situation auch eine eigenständige und sicherlich auch mutige Entscheidung. Aber die Basis, glaube ich, die hat er schon längere Zeit gelegt und auch gefestigt. Denn er willigt A, nicht ein in ihre falschen und unmoralischen, nicht gottgefällige Tat. Steht da, er hatte nicht eingewilligt in ihren Rat und in ihre Tat. Das heißt also, er hat an dieser Stelle eine andere Entscheidung getroffen. Er war ja als Ratsherrschutz, stelle ich mir das jedenfalls vor, einfach zusammen hatten sie diese Entscheidung treffen wollen, aber er hat sich dagegen gestellt. Und er stellt sich damit zum Zweiten eben klar auf die Seite von Jesus. Also an dieser Stelle lässt er sich damit nicht reinnehmen in eine falsche Entscheidung. Er willigt nicht ein in ihren Rat, in ihre Tat. Und das kann eben auch Christsein bedeuten, dass eben bestimmte Dinge nicht mitgemacht werden, Und da ist eben auch immer wieder die Alltagspraxis gefragt. Man kann sich da ja ganz viele Spannungsfelder vorstellen. Der Bereich der Ehrlichkeit, nicht in Unehrlichkeit einwilligen, angefangen von der Steuererklärung bis hin zu kleinen Betrügereien und Tricksereien, dass man vielleicht nicht bei jeder Fete zumindest bis zum Schluss dabei ist, kann auch mal sein, dass das eben dann irgendwann nicht mehr passt. Da kann es zu Grenzüberschreitungen kommen, die mit dem Glauben nicht mehr vereinbar sind. Oder wenn, weiß ich nicht, in der Kneipe die Hälfte schon am Tisch liegt, ob man dann wirklich noch dabei sein sollte. Können sich Dinge vorstellen wie Mobbing oder auch, was wir jetzt als Thema hatten im Jugendgottesdienst, ablästern, über andere schlecht negativ reden, ja, ständig nörgeln, meckern. Es gibt viele Bereiche, wo man eben so ein Stück auch als Christ herausgefordert ist, nicht einzuwilligen, nicht übereinzustimmen. In so einem Spannungsfeld steht, genauso wie dieser Josef von Arimathea, in seinem Alltag eben, in seinem Berufsfeld hier in diesem Fall. Und er stellt sich klar auf die Seite von Jesus. Jesus soll an dieser Stelle umgebracht werden. Das ist eine beschlossene Sache. Man will ihn jetzt endgültig weghaben, nachdem man so viel Theater hatte über Jahre, diesen Unruhestifter, weil er einfach nicht, weil er einfach ihnen zu viel Macht hat. Und sie haben einfach, sind so vom Hass zerfressen, dass sie auch keine andere Lösung mehr sehen wollen, als jetzt Jesus umzubringen. Und sie treffen diese Entscheidung und Josef von Arimathea macht da nicht mit. Er will nicht Jesus verleugnen, sondern zu ihm halten. Jesus wird hier abgelehnt und da will er nicht mitmachen. Wir haben sicherlich nicht die Situation, dass Jesus in dem Sinne umgebracht wird bei uns, aber Jesus wird vielleicht abgelehnt, er wird nicht ernst genommen, er wird vielleicht lächerlich gemacht oder einfach auch viel häufiger, denke ich heutzutage, auch einfach totgeschwiegen. Er spielt keine Rolle, so als wäre er völlig unwichtig. Vielleicht wird Jesus auch direkt abgelehnt, dass man einfach mit ihm nichts zu tun haben will, dass man seine Ansprüche gar nicht erst an sich heranlässt, insbesondere auch so diesen Absolutheitsanspruch. Christlich allgemeine Werte oder auch Glaube im Sinne einer spirituellen, das innere, berührenden Erfahrung, das vielleicht schon, aber so diesen strikten Absolutheitsanspruch, den Jesus gebracht hat, das geht dann doch vielen zu weit. Und ich denke, der Alltag bietet da auch immer wieder Situationen, auf den Glauben zu sprechen zu kommen, Jesus eben nicht totzuschweigen, sondern auf ihn hinzuweisen. Das muss auch keine große Sache sein. Vielleicht ist es mal nur ein Satz oder eine Bemerkung, aber es wird dann eben nicht zugelassen, dass Jesus so außen vor bleibt. Und manchmal, ja, muss man auch so ein bisschen wach sein. Wo bietet der Alltag da Gelegenheiten? Das ist schon x Jahre her, da kann ich mich nur mal an eine Situation mehr erinnern. Da war irgendwie ein Bereitschaftsdienst. Also ich hatte Bereitschaftsdienst und dann eine Kollegin in einem anderen Bereich. Und haben uns dann morgens da irgendwie getroffen, zufällig. Und dann fragte man natürlich so, wie ist es gelaufen? Weiß jetzt nicht mehr, ich habe irgendwas gesagt. Und sie sagte dann, ja, war nicht so doll, irgendwie ist auch jemand gestorben. Aber gut, kann man nichts machen, ist noch keiner wiedergekommen von den Toten. Und ich dachte so, naja, so ein Spruch halt, den man so, oder ist halt noch keiner wiedergekommen, ich weiß, ist halt so ein Spruch. Und dann dachte ich, nee, so ganz stimmt's ja nicht. Und dann dachte ich, ja, wenn ich mich da richtig erinnere, ist vor 2000 Jahren aber schon mal jemand auferstanden. Wie sieht's denn da aus? Ja, und schon hatte man doch so einen Satz gesagt, das ist wahrscheinlich auch nicht, konnte man nicht weiter vertiefen, aber manchmal ist es eben so wichtig, dass man nicht einfach Jesus außen fortlässt. Und gerade dieses Alltagschristsein, diese kleinen Münzen, die brauchen wir eben. Das ersetzt auch keine Großevangelisation oder irgendein christliches Event. Es ist auch nicht alleinige Aufgabe jetzt eines Vollzeitlichen, sondern das sind diese kleinen Schritte, diese kleinen Münzen, die kleinen Gelegenheiten, die im ganz normalen Alltagsvollzug sich darstellen. Und ich glaube, so ein Mensch war Josef von Arimathea auch. Was wird uns noch von ihm gesagt? Das ist ja nicht das Einzige. Ich fand noch so eine Bemerkung auch ganz interessant. Es wird von ihm gesagt, dass er das Reich Gottes erwartete. Vers 51b. Josef von Arimathea war also ein Mann, der das Reich Gottes erwartete. Da war in ihm noch eine Sehnsucht in seinem Herzen, dass er mehr noch erlebt, als das, was er jetzt schon gesehen hatte. Diese Sehnsucht, dieser Wunsch, das Reich Gottes aufgerichtet zu erleben, das steckte scheinbar in ihm drin. Das Reich Gottes bedeutet sicherlich einmal ganz umfassend, Jesus kommt wieder und macht alles neu, nach der Zeit, die wir hier so erleben. Aber die Bibel zeigt uns auf, dass das Reich Gottes ja jetzt hier schon auf der Erde auch Auswirkungen haben soll, dass es eigentlich hier schon anfängt und dass es eigentlich mehr so ist wie so ein Scheinwerfer, der in die Zukunft Gottes schon hinweist. Das Reich Gottes lebt also unter uns schon, sagt Jesus. Das ist auch, das soll besonders auch an der Gemeinschaft der Christen werden, ersichtlich werden. Die Liebe untereinander ist so ein ganz starker Scheinwerfer auf das, was Gott sich eigentlich in den Beziehungen der Menschen untereinander vorstellt. Das ist Reich Gottes. Dann wird Reich Gottes ersichtlich, beziehungsweise dort, wo Reich Gottes gelebt wird, dort entsteht überhaupt erstmal Gemeinschaft, dort schafft Gottes Geist Gemeinschaft. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, sicherlich ein ganz weites Thema, das Reich Gottes, aber er war so jemand, der aufs Reich Gottes gewartet hat. Das ist ja auch der Beginn des Vaterunsers, diese große Bitte, diese Proklamation ist es ja eigentlich, dass Gottes guter Wille geschehen soll, hier schon auf der Erde, dass er anerkannt, dass er akzeptiert wird. Und Reich Gottes bedeutet eben auch, dass etwas von der Kraft Gottes jetzt schon hier zu erleben ist, nicht erst im Himmel. Im Himmel natürlich auch, da ist es klar, aber hier schon auf der Erde. In Hebräer 6, Vers 5 wird mal von Menschen gesprochen, die die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben, nicht nur gehört haben oder davon mal gehört haben. Das heißt, die müssen auch schon etwas erlebt haben. Die haben etwas geschmeckt von dem, was zukünftig sich dann vollständig darstellen wird. Aber sie haben es jetzt hier schon angefangen zu erleben. Kräfte des zukünftigen Zeitalters, das ist Kraft. Die Bergpredigt beschreibt etwas vom Reich Gottes schon hier auf Erden. Hier sollen Vergebung, Versöhnung und Frieden gelebt werden. Natürlich immer im Spannungsfeld, natürlich nie perfekt, aber Reich Gottes soll doch schon sichtbar werden. Und das war, glaube ich, so ein Mann, der hat es erwartet. Das war so eine Sehnsucht, so ein Wunsch bei ihm. Geistesgaben sind Hinweise für das Wirken Gottes in dieser Welt. Dort wird die Liebe Gottes konkret, tritt in Aktion, wird helfend in Wort und in Tat. Und deshalb bedeutet Reich Gottes auch immer, sich nach diesen Gaben auszustrecken, damit sie in unserem Leben auch wirksam und fruchtbar werden. Deshalb brauchen wir ja auch die Geistesgaben, damit die Liebe nicht nur allgemein etwas ist, sondern damit sie ganz konkret wird, im Gemeindeleben, im Alltag und auch in anderen Bereichen. Reich Gottes ist auch dort, wo natürlich das übernatürliche Wirken Gottes unsere Begrenztheiten durchbricht, Heilung, Befreiung, Wunder, die Gott wirkt. Letztlich, das sind immer wieder Dinge, die wir auch erwarten dürfen, die wir auch erwarten sollen. Und Josef von Arimathea war, glaube ich, so jemand, der das hatte, der das im Herzen hatte. Und wir brauchen es auch im Herzen. Letztlich ist das größte Wunder, dass Gott unser Herz eigentlich immer wieder neu macht, dass er uns vergibt. Aber auch erstmalig, dass wir uns für Jesus entscheiden überhaupt, dass Jesus in unser Leben reinkommt und dass dann überhaupt erstmal das Reich Gottes in unserem Leben, im Herzen wirksam wird. Hier sollten wir eigentlich viel mehr erwarten. Das sollte eigentlich unsere große Sehnsucht, auch unsere große Zielrichtung sein, dein Reich komme. Und deshalb legt die Bibel, glaube ich, auch so viel Wert auf den Glauben. Ja, dass wir an der Stelle dem Wort Gottes mehr vertrauen, nicht nur unseren eigenen Augen, das, was wir vor Augen sehen, unseren eigenen Erfahrungen. Deshalb ist auch eine Definition im Hebräerbrief so, Hebräer 11, Vers 1, da steht es, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft und ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Könnte noch ein bisschen deutlicher sein, die man eben nicht sieht. Das, was ich noch nicht sehe, was noch nicht vor Augen steht, aber das will ich schon glauben, weil ich es eben vom Wort Gottes her sehe und weiß. Aber es ist etwas, was ich auch erwarten muss, wo ich mich nach ausstrecken muss, wo ich eine Sehnsucht haben muss. Und ich glaube, Gott will da noch manches auch in unserem Leben, in der Gemeinde verwirklichen, was wir jetzt vielleicht noch nicht sehen oder nur ansatzweise, aber wir sollen es jetzt schon glauben. Denn nur dort, wo wir es im Glauben sehen oder im Glauben erwarten, das ist etwas, was Gott scheinbar belohnt. Das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Da sind wir auf der richtigen Spur. Letztlich ist es damit auch immer eine Bitte um den Heiligen Geist, denn nur der Geist Gottes kann Neues schaffen. Reich Gottes können wir nicht aus eigener Kraft bauen oder gar organisieren. Deshalb brauchen wir eben dringend den Heiligen Geist. Ja, sind wir an dieser Stelle auch solche Menschen wie Josef von Arimathea, die das Reich Gottes erwarten, die sich nicht mit dem Status quo zufrieden geben, nicht mit dem Erreichten zufrieden geben, sondern die sich in diese dynamischen Prozesse ja auch reinbegeben lassen möchten. Ein Punkt, der mir also noch an Josef von Arimathea aufgefallen ist, der also nur kurz erwähnt wird, aber ich glaube, ihn schon kennzeichnet. Ein weiterer Punkt an Josef von Arimathea, er geht an einer Stelle einen wichtigen Glaubensschritt. Er wagt etwas und wird somit eigentlich zu so einem kleinen Historymaker, zum kleinen Geschichtenschreiber. Er spielt eine Rolle auf einmal in Gottes Heilsplan, ganz konkret. Gott kann mit ihm Geschichte schreiben, ihn gebrauchen. Und auf einmal, ohne dass er es selber wahrscheinlich ahnt und schon gar nicht gewollt hat, wird er auf einmal zu jemand, der eine jahrhundertealte Prophetie und Verheißung erfüllt. Nämlich Jesaja 53, Vers 9. Hier geht es ja um den leidenden Gottesknecht, den Messias, der um der Schuld der Menschen willen sterben muss. Und hier steht, und man gab ihm bei den Gottlosen sein Grab, aber, dabei ist es ja nicht geblieben, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Das heißt also, Gott konnte auf einmal solch eine Prophetie durch Josef von Arimathea, wenn man so menschlich gesehen bewerten will, durchführen. Und er wurde somit zu einem, der an einer Stelle Geschichte auch für Gott ganz konkret geschrieben hat. Und Gott will, glaube ich, und das war ja keine jetzt ganz große Sache, Gott will, glaube ich, auch mit dir Geschichte schreiben, sein Reich bauen. Und das muss auch nicht etwas Bombastisches sein oder die Lebensberufung, sondern es geht eher, glaube ich, um die kleinen Dinge im Leben, in denen Gott durch dich Geschichte schreiben will. Im Alltag sind die immer die kleinen Wagnisse. Es erfordert immer auch unseren Einsatz, unsere Bereitwilligkeit, Bereitschaft Und das ist manchmal auch gar nicht so einfach. Und wir lesen, die Bibel ist ja da ehrlich, Gerd hatte es schon vorgelesen, auch in Johannes 19, Vers 38, also in der Parallelstelle. Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, aber ein Geheimer aus Furcht vor den Juden. Und dieser so als furchtsam beschriebener Jünger traut sich also jetzt zu Pilatus zu gehen, was sicherlich auch nicht ganz ungefährlich war in der Situation. Und in Markus, wieder die andere Parallelstelle, Kapitel 15, 43, wird geschrieben, und er wagte es und ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Also er überwindet seine Furcht, er geht in Wagnis ein. Er ist nicht jemand, der sich von dieser Angst gefangen nehmen lässt. Er überwindet seine Furcht, die zum einen sicherlich auch seine bedrohliche Umgebung widerspiegelt. Jesus gerade gekreuzigt, als Verbrecher ja, das war ja die Situation und auf dessen Seite wollte man sich natürlich eigentlich nicht stellen. Aber auch eben seine Innenbefindlichkeit, vielleicht war er auch prinzipiell ein ängstlicher Mensch, der eher zurückhaltend und vorsichtig war. Er war ohne Zweifel ein Jünger Jesu, das wird uns klar gesagt, aber trotzdem war er nicht frei. Er war gefangen in seinen Ängsten, in seinen Sorgen, die ihn letztlich an der Entfaltung, an der Entwicklung seines Potenzials, seiner Möglichkeiten hinderten. Aber hier kommt er zu so einem Punkt, wo er das überwinden kann. Er wagt es, zu Pilatus zu gehen, ein Stück sich zu outen, wie man heute vielleicht sagen würde, über seinen Schatten zu springen und wird somit zu jemand, der für Gott Geschichte schreibt, an diesem Punkt. Vielleicht bist du auch, klar, du bist auch die meisten hier sicherlich ohne Zweifel ein Jünger Jesu, aber trotzdem vielleicht ängstlich und gefangen. Vielleicht musst du auch deine Angst überwinden, dich in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz oder auch in der Schulklasse, das ist ja heute sicherlich ein ganz wichtiger Bereich, Schule, Klassen, junge Leute, sich dort zu Jesus zu bekennen. Möglicherweise ist das ein Wagnis. Vielleicht auch mit jemand beten, der gerade ein Problem hat, Gebet anbieten. Warum nicht? Warum sind wir da nicht mutiger? Und manchmal ist man auch überrascht darauf, wie Leute reagieren. Und ich bin eigentlich froh, dass ich in diesem Jahr schon mit einer ganzen Menge Menschen aus meinem Umfeld, auf der Straße auch, aber auch so aus meinem Umfeld, habe beten können. Das kostet immer eine gewisse Überwindung, das ist keine Frage. Aber es ist gut und auf einmal handelt Gott. Und man ist selber erstaunt. Es gibt auch ganz andere Bereiche. Mitarbeit in der Sonntagsschule, immer wieder ein Thema hier. Schaffe ich das? Ist das nicht auch, das ist nicht vielleicht zu viel Stress, aber ist es nicht vielleicht auch eine Sache, die man trotzdem wagen kann, wo man einfach ein Wagnis eingeht an Zeit, an Kraft, an Dingen, die man auch nicht überschauen kann? Man kann das nie ganz überschauen, wie sich eine Sache entwickelt. Mal über den eigenen Schatten springen, eigene Grenzen nach außen dehnen. Andere Beispiele, auch mal laut beten vielleicht, wenn man sich das sonst wenig traut, oder eine Lektion im Hauskreis durchführen, sich auf irgendeine verbindliche Mitarbeit einlassen. In der Vogelwelt ist es so, dass manche Vögel einfach, ja, ich weiß nicht, ob das Rabeneltern sind, aber die schmeißen einfach die Vögel aus dem Nest. Ja, man denkt, Mensch, die Vögel müssen noch immer betreut und betüddelt und behütet werden und auf einmal werden die einfach aus dem Nest geschmissen und auf einmal können die flattern und fliegen. Wie sollen die das sonst lernen, das Fliegen? Das geht nicht. Man kann nicht fliegen lernen, indem man im Nest sitzen bleibt. Die Vögel können es jedenfalls nicht. Und bei uns ist es so ein Stück auch so. Wir können nur dort fliegen lernen, wenn wir einfach was wagen. Es geht nicht anders. Und deshalb ist Josef von Arimathea für mich auch so ein Vorbild, der seine Ängstlichkeit überwunden hat an dieser einen Stelle und etwas gewagt hat, einen Glaubensschritt gegangen ist, einen Schritt gegangen ist. Auch im Leitungskreis, das ist ja für uns auch ganz aktuell, stellt sich eben die Frage nach der Besetzung. Natürlich soll man sich an der Stelle nicht einfach machen, schon gar nicht unüberlegt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass noch der ein oder andere hier auch gefragt ist und sich das überlegen kann. Vielleicht ist es dran, an der Stelle einfach Ängste zu überwinden und etwas zu wagen, etwas anzupacken. Es kann auch ein Wagnis sein, Geld zu geben, ist auch immer wieder eine Frage. Ja. Vielleicht hast du einfach Angst, dein Geld wegzugeben, ja, weil du Angst hast, ich habe dann so wenig und es passt nicht, es reicht nicht, hier und da und Hilfe und Angst. Und Jürgen kriegt dann auch Angst und so setzt sich das weiter fort. Ja, aber das Wagnis, Geld zu geben, kann auch dazugehören. Die Bibel sagt ja, Gott ist ein Versorger auch für uns. Ja. Oder auch vielleicht bist du noch gar kein Jünger Jesu. Du findest das alles zwar irgendwie ganz gut, aber du traust dich noch nicht, so diesen letzten Schritt zu Jesus zu gehen, ganz konkret mit ihm zu leben. Da kenne ich auch viele Leute. Da sind irgendwie Ängste, wie soll das werden? Wie kann ich das überhaupt verstehen? Aber vielleicht ist auch so ein Schritt mal dran, das zu wagen und zu sagen, ja, ich wage es jetzt wirklich, mich auf Jesus einzulassen, mit ihm zu leben. So wie Josef von Arimathea hier. Letztlich erfüllen wir eigentlich auch alte Verheißungen, Prophetien der Bibel, wenn Jesus sagt, ich will mein Reich bauen oder ich will meine Gemeinde bauen oder ich will, dass ihr die Kraft des Heiligen Geistes erlebt, dann hat Jesus das ja auf die Zukunft hin gesagt. Das heißt, wir sind eigentlich die Leute, die dort mitmachen können, die das ausfüllen können und ausfüllen sollen. Das heißt, wir sind genauso Art kleine History-Maker in unserem Alltag, Leute, mit denen Gott Geschichte schreibt, mit denen Gott will, dass seine uralten Verheißungen, eigentlich, die vor 2000 Jahren und länger zum Teil schon aufgeschrieben worden sind, dass die Erfüllung finden. Da schreibt Gott mit uns ganz im Alltag verwurzelt Geschichte. 1. Timotheus 3, Vers 13 schreibt Paulus, denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Auch wenn es hier in erster Linie vielleicht um Leitung und Diakonentätigkeiten, Dienste geht, aber ich glaube, das kann man auch weiterfassen. Dort, wo wir vorwärts kommen wollen, dort, wo wir dienen, kommen wir auch vorwärts, selber. Dort gewinnen wir Mut, innere Freiheit, auch im richtig verstandenen Sinne jetzt Selbstbewusstsein, Sicherheit. Letztlich wächst auch unsere ganze Persönlichkeit damit. Ja, das machen diese Texte, denke ich, schon so deutlich, diese Verse. Und im Endeffekt wächst man auch nur so, nur dort, wo man sich eben Ängsten, Bindungen, Sorgen, was auch immer stellt, aber sie auch überwindet, etwas wagt, hingeht, etwas tut, dann wächst etwas. Und wir erreichen die nächsten Stufen, wenn man so will, sonst eben auch nicht. Man kann nicht im Nest das erleben. Und ich kenne das auch von meinem eigenen Leben nur zu gut. Gott hat bei mir auch da nicht locker gelassen, sondern mich auch immer wieder herausgefordert. Privat, beruflich, geistlich, auf allen Ebenen. Also als Kind oder auch als Jugendlicher und auch später zum Teil, war ich zum Teil ganz schön schüchtern und so introvertiert. Aber ich habe immer gemerkt, Gott will mich da weiterführen. Gott will mich da nicht hängen oder bleiben lassen, sondern ich soll die nächsten Schritte gehen. Aber ich musste es auch mitmachen, mich dem stellen. Und klar, es war immer eine gewisse Spannung und den nächsten Schritt dann zu gehen. Aber anders geht's nun mal nicht. Als letztes, wenn auch vielleicht das Wichtigste, aber ich möchte es eigentlich nur kurz erwähnen, was mir an Josef von Arimathea als letztes noch aufgefallen ist, dass er eigentlich hier eine ganz große Liebe zu Jesus zeigt und entwickelt, die sich hier in solchem Opfer an Zeit, Geld und letztlich auch Mut zeigt. Er will Jesus, auch klar, wenn er hier erstmal für ihn tot ist, Gutes tun, ihn ehren. Er will ihm dienen und in meinen Augen spiegelt sich da doch eine tiefe Liebe zu Jesus wider. Vielleicht hat sie sich über eine Zeit entwickelt, vielleicht auch in diesen Auseinandersetzungen mit diesen anderen Ratsherren. In Markus steht noch ergänzend, dass er feines Leinentuch kaufte. Also das war auch für ihn eine teure Angelegenheit. Und das ist auch das Entscheidende und das fasst für mich alles andere auch zusammen, dass es eigentlich die Liebe zu Jesus ist, die das Zentrale ausmacht. Ja, dass man ihm deswegen dient, ihm deswegen nachfolgt, ihm deswegen Opfer bringt. Und das ist eigentlich auch die große Frage, die Jesus eigentlich an jeden stellt und die Jesus später ja auch an Petrus gestellt hat. Zum Beispiel, liebst du mich? Ist da Liebe in deinem Herzen zu mir? Ist das dein eigentliches Zentrum, von dem aus du deinen Glauben gestaltest? Natürlich können wir über Mitarbeit reden und über ethisch-moralische Maßstäbe und Reich Gottes erwarten, aber das sind irgendwelche Visionen und Dinge, die aber nur dort Sinn machen, wenn es in der tiefen Beziehung zu Jesus, in der Liebesbeziehung zu Jesus verwurzelt ist. Sonst sind das einfach Dinge, die wir machen oder die wir irgendwie gut finden. Und ich glaube, dass Josef von Arimathea das so ein Stück verstanden hat, dass er auf einmal so eine tiefe Liebe zu Jesus hatte, ihn ehren wollte. Und interessant ist, dass andere scheinbar auch dadurch ermutigt werden, auch Jesus zu ehren. Von Nikodemus, das war ja auch so ein Pharisäer, wird gesagt in Johannes 19, 39, dass er auch zu dem Grab kommt. Und Jesus damit seine Wertschätzung zeigt. Und in Lukas 23, 55 steht, es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren und besahen die Gruft und wie sein Leib hineingelegt wurde. Als sie aber zurückgekehrt waren, bereiteten sie wohlriechende Öle und Salben. Also ich glaube schon, dass sich dann auch andere angefangen haben, an dieser Tat von Josef von Arimathea zu orientieren und haben ebenfalls Jesus geehrt und ihre Liebe ihm gegenüber zum Ausdruck gebracht. Das ist, denke ich, auch nochmal wichtig. Dein Verhalten prägt letztlich auch andere und hat so einen Hinweischarakter damit. Ich komme zum Schluss und fasse nochmal zusammen. Josef von Arimathea wird uns nicht viel darüber erzählt, eigentlich nur ein paar Verse, kann aber auf unserer Alltagsebene, ganz im kleinen Alltag, für uns zum Vorbild werden. Wir hatten gesehen, er war gut und gerecht. Daraus folgend hat er moralisch-ethische Maßstäbe abgeleitet. Er willigte eben nicht ein in diese Tat, Jesus umzubringen und stellt sich somit klar auf die Seite Jesu. Er hat das Reich Gottes erwartet, er hat seine Ängste überwunden und wird somit auch zu jemand, der eine alte Verheißung und Prophetie Gottes erfüllt. Gott kann mit ihm Geschichte schreiben, ihn gebrauchen. Josef von Arimathea zeigt seine Liebe zu Jesus und will ihn ehren. Das alles zusammen motiviert dann auch andere, das auch zu tun. Amen.